Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Alle Zeit der Welt und willkommen im neuen Jahr 2026.
Hallihallo, willkommen im Jahr des Pferdes.
Oh, willkommen im Jahr des Pferdes. Also für alle, die sich das später anhören, wir nehmen heute am 01.01.2026 auf und sind deswegen, ich weiß nicht, Jonas, leicht verkatert hier bei der Aufnahme mittags am ersten Neujahrstag.
Nein, ich hatte einen alkoholfreien Dezember und habe das auch knallhart durchgezogen.
Good for you. Good for you. Ja, wir haben leider Videobeweis auf dem Patreon hochgeladen, da, wo ich Bier trinke beim Reaction-Video mit live. Das heißt, ich kann das nicht behaupten, dass ich im Dezember nichts getrunken habe und das wäre auch eine Lüge. Was sind deine guten Vorsätze fürs neue Jahr, Jonas?
Habe ich mir mal keine gemacht, ehrlich gesagt. Letztes Jahr habe ich mir vorgenommen, nichts zu trinken und habe es dann direkt verkackt, natürlich. Deswegen lasse ich das jetzt mal dieses Jahr.
Das haben Vorsätze so an sich, ne? Dass sie sich wie so griechische Orakelsprüche ganz schnell ins Gegenteil verkehren von dem, was man eigentlich geplant hatte.
Ja.
Das ist die Gefahr dabei. Ich hatte mir auch überlegt, mein Vorsatz war eigentlich weniger Wahnsinn. Und dann ist mir eingefallen, was mit Don Quixote passiert ist, nachdem er nicht mehr wahnsinnig war und keine Riesen in den Windmühlen mehr gesehen hat. Da ist er nämlich gestorben.
Ja, also her mit dem Wahnsinn. Ist gut, dass wir den Podcast also, weitermachen, ne?
Genau, damit ich YouTube-Kommentare weiterhin bekomme, die mich leicht in den Wahnsinn treiben. Also wir bekommen auch sehr viele liebe Kommentare. Und es gibt den einen, der sich durch unseren Folgenkatalog durcharbeitet seit kürzerem und immer, wenn ich Worte falsch ausspreche oder falsch benutze, einen längeren Absatz darüber schreibt, inwieweit es meine Kredibilität natürlich komplett in Frage stellt, dass der Host nicht der deutschen Sprache mächtig ist. Liebe Grüße gehen raus. Ich freue mich schon immer auf die nächste sehr ausführliche Ausarbeitung meiner Fehler. Das ist aber mal korrekt. Also es ist, bis jetzt waren alle Klarstellungen richtig und korrekt und ich benutze seit 2,5 Jahren Worte falsch in diesem Podcast. Ich hoffe, es gibt eine leichte Tendenz der Besserung, wobei ich bei manchen schweren Fällen schon auch bemerke, dass ich mich kaum bessere. Heute geht es um magische Wörter. Ich dachte zum Jahreseinstieg, ich habe es letztes Jahr in der Folge schon angekündigt, das Skript lag jetzt einige Zeit in der Schublade und jetzt ist es Zeit, dass wir gemeinsam über magische Wörter reden und die Geschichte eines Zauberwortes uns angucken heute, nämlich Abracadabra.
Simsalabim.
Kein anderes. Simsalabim später auch noch. Aber genau, wir konzentrieren uns vor allem auf Abracadabra. Das war der Aufhänger für meine Recherche, die mich in ein neues Rabbit Hole der magischen Wörter mit hinabgenommen hat, weil Abracadabra begegnet uns im Alltag ja die ganze Zeit in der Sprache. Sowas hat was Zirkusartiges, was Bühnenmagieartiges. Es begegnet uns die ganze Zeit in Kinderbüchern. Und sobald das Wort erklingt, wissen wir, jetzt geht's um Magie.
Oder um Pokémon.
Aber ja, auch selbst in die Pokémon hat es Abracadabra geschafft. Das ist ein sehr guter Hinweis. Hinter diesem vermeintlichen Nonsenswort verbirgt sich eine ganz erstaunliche Kulturgeschichte, die mindestens 2000 Jahre zurückreicht. Und wir schauen uns heute diese lange Geschichte des Wortes Abracadabra an. Wir versuchen uns zu überlegen, welche der Hypothesen, die aktuell so auf dem Markt sind, zum Ursprung wohl am glaubwürdigsten sind. Und dann kann sich am Ende jeder von euch selbst sein Bild bilden. Wir werden einige Figuren wieder treffen, die wir aus dem Podcast kennen, unter anderem Crowley und andere bekannte Gestalten. Ich hoffe auch, dass es ein bisschen eine Vorbereitungsfolge wird für die Reihe zur Kabbala, die im Jahr 2026 jetzt kommen soll und die in der Vorbereitung ist. Und ja, rückwirkend ist mir aufgefallen, dass das eigentlich eine ganz gute Brücke schlägt in unserem größeren Magiezyklus im Augenblick, den wir im Podcast machen, von magischen Wörtern hin zur Kabbala später. Jonas, hast du irgendwie Fragen, bevor wir einsteigen oder sollen wir uns direkt in die Antike begeben?
Rein in die Antike, würde ich sagen. Ne?
Wunderbar. Die früheste Erwähnung, die wir belegt haben, stammt aus der römischen Kaiserzeit, aus dem 2. Jahrhundert nach Christus. da schrieb der römische Gelehrte und Arzt Quintus Serenus Samonicus ein medizinisches Lehrgedicht namens Liber Medicinalis. Liber Medicinalis wahrscheinlich. Buch der Heilmittel. Und darin empfahl er eine ungewöhnliche Methode gegen hartnäckiges Fieber, also tertiäres Fieber. Das wird oft so gedeutet, dass es da eben um Malaria geht, weil bei Malaria hast du ja auch diese wiederkehrenden Fieberschübe. Serenus instruiert den Leser, das Wort Abracadabra in absteigender Buchstabenfolge aufzuschreiben und als Amulett um den Hals zu tragen. Im Original, ich habe jetzt hier eine Übersetzung auf Deutsch gefunden.
Viel tödlicher ist das, was im Griechischen gemeinhin als Hemetritaion bezeichnet wird. Niemand konnte dies in unserer Sprache ausdrücken, glaube ich. Und auch die Eltern wünschten sich das nicht. Schreibe das Wort Abracadabra auf ein Blatt Papyrus. Wiederhole es darunter noch öfter. Lass aber den letzten Buchstaben weg, sodass immer mehr einzelne Buchstaben aus den Zeilen fehlen. Die Elemente, die du entfernst, die du ständig wegreißt, während du die anderen aufschreibst, bis ein einzelner Buchstabe als das schmale Ende eines Kegels wiedergegeben wird. Denke daran, dies mit einem Leinenfaden am Hals zu befestigen.
Ja, das ist doch mal eine eindeutige Anleitung. Du weißt, was du zu tun hättest, wenn du jetzt das Fieber heilen willst. Ich werde auf YouTube auf jeden Fall im Video hier eine visuelle Darstellung einblenden. An sich ist das Ganze aber einfach ein Buchstabendreieck. Ja? Das Coole ist, dass wir in der linken Zeile, also in der Hypotenuse ist es, glaube ich, ne? Also von so einem gleichschenkligen Dreieck, die. Nee, von so einem Quadrat, jetzt kommt meine
Ein Kegel.
Mathematik-Unwissen raus. Ja, ich habe es als Dreieck gesehen und du hast quasi die eine Ecke mit 90 Grad
Ja.
und die gegenüberliegende Seite, und das ist die Hypotenuse, oder? Und da stehen quasi nur A's eine Reihe lang und du kannst rückwärts das Wort Abracadabra von unten nach oben auf der anderen Linie lesen. Also du hast quasi zwei Linien außenrum des Dreiecks, die Abracadabra lesbar sind, ne? Also von links nach rechts, von unten nach oben. Und dann hast du eine Linie nur A's. Ganz, ganz schön. Serenus Samonicus glaubte, dass die Krankheit ebenso verschwinden würde, wie das aufgeschriebene Wort allmählich verschwindet. Wie aus dem Abracadabra am Ende ein A wird und dann nichts mehr ist. Ja? Und das ist eine sogenannte apopäische Formel, eine unheilabwehrende Formel. Die Idee, die da mit dahinter steckt, ist, dass das Fieber von einem bösen Geist oder Dämon ausgelöst wird und man mit diesem Wort und mit dieser Praxis, dieser magischen Beschwörung auf eine Art und Weise den vertreiben könne. Dadurch konnte man das quasi mündlich aussprechen und dieses Amulett ist quasi, ja, die verdinglichte Form dieser Rezitation. Und dabei ist unklar, ob Serenus das Wort Abracadabra jetzt selber erfand oder ob er eine bereits existierende magische Praxis schriftlich festhielt, dass quasi das alle schon so gemacht haben in Fieberfällen und er nur der Älteste oder ältestes Zeugnis davon ist, dass es jemand aufschreibt. Oder ob das von ihm geschaffen wurde, das wissen wir nicht genau. Aber es gibt Anzeichen, dass solche Formeln in der Spätantike eben sehr allgemein kursierten. Also vielleicht nicht zwingend die Abracadabra, aber dass eben diese Methode in der Antike sehr weit verbreitet war. Es gibt diese griechischen magischen Papyri aus dem 3. Jahrhundert, die in Ägypten gefunden wurden, wo auch eine Fieberbeschwörung in Dreiecksform mit einem gestaffelten Wort zu finden ist. Anderes Wort aber, später dazu mehr. Und es gibt ein koptisches Zauberbuch aus dem 6. Jahrhundert, das eine analoge Technik zeigt, nämlich zwei Reihen von Buchstaben, die in absteigenden Dreiecken angeordnet wurden, wobei in jeder Zeile der erste und der letzte Buchstabe wegfallen. Also nochmal eine bisschen andere Methode. Ne? Da fällt nicht nur, entweder fällt nur ein Buchstabe weg oder beide, aber wir haben auf jeden Fall andere Schriftzeugnisse von dieser Kulturpraxis, damit zu heilen.
Das ist eine spannende Idee.
Oder?
Ja.
Also auch diese Idee, dass quasi die Krankheit verschwindet, wie das Wort verschwindet, diese Analogie, die da aufgemacht wird.
Ja, genau. Also, das ist dadurch, dass wir Dinge benennen, aussprechen, existieren sie. Und das ist so, wir machen das rückgängig.
Genau. Es wird quasi gelöscht. Es ist fast, als würdest du den Code der Realität in so eine Art Protoprogrammierung zurückschreiben. Und das haben ganz viele dieser Amulette an sich, dass es so ein bisschen wie ein Cheatcode für die Matrix wirkt. Also diese Idee, ich kann damit die materielle Welt um mich eben auch formen, weil Worte Macht haben und weil die Rezitation von Worten Macht hat. Und in diese Gedankenwelt fällt auf jeden Fall der Ursprung des Wortes Abracadabra als echtes Magiewort damals, als echtes Heilwort. Im Mittelalter verschwand Abracadabra keineswegs. Also das Ganze wurde weiter fortgeführt, auch weil diese römischen Schriften einen großen Einfluss auf spätere Rezepte und das spätere Heilgewerbe hatte. Da wurde ja weiterhin auf diese antike Tradition sich berufen und viele medizinische und magische Kompendien des Mittelalters übernahmen das Rezept von Serenus Sermonicus oft nahezu wörtlich. Man findet zum Beispiel in einer anonymen Sammlung Liber Magistri aus dem 13. Jahrhundert folgenden Hinweis. Du musst es nicht auf Latein vorlesen, du kannst auch direkt nur die deutsche Übersetzung
Ja, ich
vorlesen.
hatte mich schon gefreut. Schreibe das Wort Abracadabra in Dreiecksform auf und hänge es dem Kranken um den Hals. Dann wird das Fieber weichen.
Ja, und solche schriftlichen Rezepte weisen eben darauf hin, dass dieses Abracadabra-Amulett bis in die hoch- und spätmittelalterliche Zeit als Heilmittel gegen Fieber und andere Krankheiten galt. Es gibt auch einen sehr spannenden archäologischen Fund aus Norwich in England. Dort wurde ein Bleiamulett aus dem 14. Jahrhundert ausgegraben, in das ein Abracadabra-Dreieck eingeritzt war und das auch ein Loch zum Aufhängen besitzt, dass es so als Amulett getragen werden kann. Und die meisten Abracadabra-Amulette sind uns natürlich verloren gegangen, weil sie auf Papyrus geschrieben wurden und dann um den Hals gehangen wurden. Die Idee war da wahrscheinlich auch, dass das Papier und der Papyrus auch mit verfällt und genauso vergänglich nochmal ist wie das Abracadabra und die Krankheit. Aber hier funktioniert das Ganze auch, wenn man es auf Blei schreibt. Und das ist wahrscheinlich die Methode, wenn man sein Abracadabra-Dreieck länger als eine Woche am Hals tragen wollte, dann ist die gegossene Variante, die wir hier im Mittelalter in Norwich finden, auf jeden Fall wettertauglicher, auch für das englische Wetter. Stell dir mal vor, es regnet die ganze Zeit in England und dein Abracadabra-Amulett muss alle 2 Tage neu gemacht werden, weil es dir versifft am Hals hängt, nur weil dieses Rezept fürs Mittelalter entworfen wurde. Muss man sich auch ein bisschen an die Gegebenheiten vor Ort, an die Lokalen anpassen. Und hier sehen wir eigentlich so ein Stück alltägliche magische Kultur im späten Mittelalter. Genau wie wir das auch davor in der Antike gesehen haben, wo eben der Arzt eigentlich diesen quasi magischen, aus unserer Perspektive magischen, ja, Glauben, die magische Rezitations, diese magische Methode im Endeffekt als Heilmittel verkauft. Tatsächlich geriet aber diese Praxis zunehmend in Konflikt mit der christlichen Kirchenlehre. Aus Sicht der Kirche handelt es sich dabei um abergläubische Praktiken, die das Vertrauen in Gottes Vorsehung untergruben, weil wenn Gott allmächtig ist, dann können diese Amulette ja eigentlich nicht wirken. Welcher allmächtige Gott lässt sich denn in seiner Omnipotenz von einem, ja, Amulett mit Text irgendwie das Schicksal ändern oder sich davon überzeugen, dass man den Einzelnen irgendwie verschont oder anders behandelt, im Fall von Fieber oder Krankheit. Diese Amulette waren eigentlich außerhalb des zulässigen Bereiches. Also du konntest natürlich Amulette haben, aber jetzt vielleicht eher die von einem Heiligen oder, ne, von einem Pilgerort zum Beispiel, als die eines antiken Arztes.
Ja, dann doch lieber zur heiligen Vorhaut pilgern, oder sie um den Hals hängt.
Zu einer der verschiedenen heiligen
Ja.
Vorhäute. Wir haben ja in unserer Reliquienfolge behandelt, dass es mindestens 3 gab, glaube ich, die gleichzeitig in Europa ausgestellt wurden. Ja, ich erinnere an die lange Vorhaut Jesu. Spannend ist, dass während den Pestepidemien im 14. Jahrhundert diese Abracadabra-Zettel massenhaft genutzt wurden, weil man damit eben hoffte, die Pest zum Verschwinden zu bringen. Und die Amulette halfen natürlich nicht gegen die Krankheit. Wir haben in der Folge über die Henker ein anderes frühneuzeitliches Rezept gegen die Pest gesehen, wo man eine Kröte zur richtigen Tageszeit ins Wasser halten musste für eine gewisse Zeit und dann irgendwas mit der Kröte auf der Wunde machen musste. Wahrscheinlich war dieser Abracadabra-Zettel ähnlich effektiv wie die Kröte auf der Pestbeule, aber sie spendeten den Trägern zum mindestpsychologischen Halt in einer sehr hoffnungslosen Lage. Und es war wenigstens in dem Fall das Gefühl, man könnte etwas tun und war nicht nur komplett ausgeliefert dieser Macht der Natur, der Seuche. Im 14. Jahrhundert gibt es auch den Versuch, den Abracadabra-Spruch oder die Amulette in den Zusammenhang mit Häresie zu bringen, dass es da um etwas Gnostisches gehen würde, dass da die Katharer irgendwie mit drin hängen würden. Aber das ist sehr konstruiert damals schon. Wir werden nachher kurz drüber reden, was es mit der Abraxas-Hypothese auf sich hat. Aber ich wollte das nur am Rande erwähnen, dass quasi dieser Dunstkreis der Häresie dem Wort anfängt anzuhaften. Der Ruf des Abracadabra, irgendwas Dämonisches oder wenigstens was Verdächtiges an sich hat, verfestigt sich. Und dennoch bleibt der Gebrauch in der magischen Hausapotheke als Schutzwort gegen Übel aller Art erhalten. Wir haben auch schon in unseren Folgen zur Hexenverfolgung darüber geredet, dass die kirchliche Doktrin nicht in der Lage war, bis in die Haushalte zu penetrieren und die Überzeugungen der Menschen, die teilweise doch im Alltag relativ weit weg waren von dem, wie sich das vielleicht die Kirchenkonzile gewünscht haben, zu diktieren. Also da hat einfach auch die Möglichkeit der Einflussnahme gefehlt, diese Staatlichkeit und auch die Kirche, die am ehesten noch ein sehr gutes, organisiertes Netzwerk hatte, hatte trotzdem eigentlich nicht die Möglichkeit, das weitgehend zu dominieren. Also da ging es dann eben mehr um die Hexenverfolgung und dass die Hexenverfolgung eben nicht von der Kirche orchestriert wurden in erster Linie, sondern auf lokale Initiativen dann im deutschsprachigen Raum größtenteils irgendwie zurückging. So, also was die Opferzahlen angeht und was den deutschsprachigen Raum von anderen Bereichen teilweise unterscheidet, von anderen Sprachräumen, wo das anders gehandhabt wurde und man eben einige hexenbesessene Herrscher hatte, die das dann durchgesetzt haben, aber weniger die Idee, dass der Vatikan weltweit Hexen gejagt hat. In der Renaissance, in der frühen Neuzeit, setzt sich dann die ambivalente Haltung gegen Abracadabra fort. Einerseits findet man das Wort weiterhin in seriösen medizinischen oder esoterischen Handschriften. Andererseits begann man, es als Kuriosum zu betrachten. Ein Beispiel für die weiter fortdauernde Heilanwendung: Es gibt aus dem 16. Jahrhundert ein jüdisches Manuskript aus Italien, das eine Anleitung zur Fieberabwehr mittels des Abracadabra-Amuletts noch enthält. Und selbst während der großen Londoner Pest von 1665 griff man noch darauf zurück.
Der englische Schriftsteller Daniel Defoe berichtet retrospektiv in A Journal of the Plague Year von 1722 über 1665, dass manche Leute meinten, die Pest sei wie eine Besessenheit durch einen bösen Geist und man könne sie mit Kreuzen, Tierkreiszeichen, zusammengebundenen Zetteln und bestimmten Wörtern oder Figuren abwehren, insbesondere mit dem Wort Abracadabra in Form eines Dreiecks oder einer Pyramide geschrieben.
Da sehen wir, wie weit verbreitet diese Idee dann eben wieder wurde. Sobald du eine Pestepidemie hast, greift man auf die alten Mittel zurück, wenn nichts anderes funktioniert und auch keiner richtig weiß, was man machen soll. Ja. Gleichzeitig vollzog sich dann im Verlauf des 17. und 18. Jahrhunderts auch ein Bedeutungswandel. Abracadabra wurde zunehmend zum Synonym für jeglichen Zauberspruch und mehr auch für ja, sinnloses Gerede und leere Worthülsen auf eine Art, ne? Rationalistisch eingestellte Autoren der Aufklärung verspotteten derartige Formeln als Unsinn und so wurde Abracadabra im Sprachgebrauch zum Inbegriff einer unverständlichen Beschwörungsformel, oft in einem Atemzug genannt mit Hokuspokus. So, diese Vorstellung. Hokuspokus übrigens leitet sich wahrscheinlich von der verballhornten katholischen Messformel Hoc est corpus meum. Das ist mein Körper her und ist quasi so verballhorntes Latein, was die Leute, die in die Kirche gegangen sind, nicht verstanden haben. Und dann wurde so ein Hokuspokus darauf. Also das hat einen ganz klar katholischen Bezug. Und ja, also Hokuspokus diente auch schon selbst frühneuzeitlichen Kritikern magische Praktiken oder die Idee, dass beim Abendmahl die Oblate tatsächlich zum Fleisch Christi wird, damit wurde das eben angegriffen. Im englischen Sprachraum taucht Abracadabra in der Literatur des 18. Jahrhunderts immer wieder auch schon als Beispiel für nichtssagende Zaubersprüche auf. Und um 1800 wechselt das Wort dann endgültig die Sphäre vom ernsten Aberglauben hin zur ja, bühnentauglichen Gauklersprache. Im frühen 19. Jahrhundert erscheint das Wort in Theaterstücken und Schaustellerberichten als das Klischee-Zauberwort, das Magier beim entscheidenden Trick ausrufen. Ich habe nachher noch ein paar andere Beispiele, was als Konkurrenzwörter in Frankreich und Deutschland noch unterwegs waren für Zauberer zu der Zeit. Ein konkretes Zeugnis dafür ist um 1810 ein Vaudeville-Stück des Londoner Bühnenautors William Thomas Moncrief, in dem Abracadabra explizit als Zauberformel eines Magiers vorkommt. Und das Publikum hatte in damals das anscheinend schon abgespeichert, diese Verbindung war bereits klar. Wenn der Gaukler Abracadabra ruft, geschieht scheinbar ein Wunder. Es wird gezaubert. Und damit war die Transformation vom geheimnisvollen Beschwörungswort der Esoterik in Pestfällen hin zum sprachlichen Requisit der Zauberkünste abgeschlossen. Ab da haben wir eigentlich die Form, die uns aus der Popliteratur am ehesten noch bekannt ist. Ja. Und im 19. Jahrhundert hat sich das dann natürlich so weitergeführt. Abracadabra wurde ein internationaler Bühnenbegriff, den vor allem dann die auch sehr populär werdenden Zauberkünstler im 19. Jahrhundert im gesamten westlichen Kulturraum auf Jahrmärkten, in Varietés, in Wanderzirkussen verbreitet haben, zunehmend dann eben auch im Film. Im Deutschen bürgert sich im späten 19. Jahrhundert die Schreibweise dann Abracadabra mit K ein, aber auch Abracadabra mit den Cs, wie es original in der römischen Formel der Fall war, bleibt erhalten und beide Varianten sind heute quasi korrektes Deutsch. Und gleichzeitig findet ab 1900 eine ganz spannende Wiederaufladung des Begriffes statt, nämlich in den uns bekannten okkulten Kreisen und vor allem von unserem alten Bekannten, dem britischen Magier und Okkultisten Aleister Crowley.
Yay!
Ihr erinnert euch an unsere 5 Folgen letztes Jahr über Crowley. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, hört da gerne mal rein. Und der hat als Gründer seiner ritualmagischen Thelema-Religion das Wort in modifizierter Form übernommen. In seinem großen, in Kairo eingegebenen Werk des Liber al Vel Legis, also das Buch des Gesetzes, proklamierte Crowley 1904, habe ich schon gesagt, Abrahadabra, also Abracadabra mit H statt K, als eine Schlüsselformel für das von ihm neu ausgerufene Äon, die neue Zeit, die jetzt anbricht mit dieser neuen Religion. Crowley selber schreibt, dass die Änderung der Schreibweise kabbalistische Gründe gehabt hätte. In der Gematrie, also dieser Zahlenmystik, die ja gern mit der Kabbala auch in Verbindung gebracht wird, dieser Idee, dass jeder Buchstabe des Alphabets einen Wert hat, einen Zahlenwert, der zugeordnet wird und dann kann man durch die Kombination der Zahlen neue Zahlen erstellen. Also was zum Beispiel in der Offenbarung des Johannes mit dem Beast 666 passiert, von dem Crowley auch ein großer Fan war, wo dann eben gesagt wird, das ist eigentlich Gematrie, das ist eigentlich Zahlenmystik, die Kaiser Nero sagen soll, Kaiser mit K und ne, weil man den Namen des Kaisers nicht verunglimpfen konnte, in Gefängnispost musste er das so verpacken als Geheimsprache, damit nur die Eingeweihten das entziffern können. Und das ist eben Gematrie, sehr beliebt bei Leuten mit Psychose, Zahlenmystiker und Menschen mit Psychosen, weil es einem halt eben Halt gibt, du kannst eben dann in allem Bedeutung finden, anstatt den Text, den Sinn hinter dem Text, die aus irgendwie deduzieren zu müssen, kannst du damit harte Fakten schaffen und berechnest das und hast danach den Beweis dafür, dass das ja so, weißt du? Also zur Untermauerung von Thesen ist natürlich Geometrie großartig, weil du dir das zurechtrechnen kannst und das soll endgültige Zahlen haben, diesen Faktor Sicherheit, den eine Interpretation einem nicht so geben kann. Crowley war eben auch großer Fan der Gematrie und behauptete, die Änderung habe diese kabbalistischen Gründe. In der von ihm adaptierten Vorstellung von Kabbalah ergebe eben Abrahadabra die Zahl 418, die für ihn sehr symbolträchtig war. Und er nannte Abrahadabra deswegen auch den Namen des vollendeten Wortes des Zeitalters. Damit wurde Abrakadabra oder Abrahadabra sogar Teil einer modernen magisch-religiösen Bewegung, die den Begriff wieder mit religiöser Bedeutung aufgeladen hat. Nachdem eigentlich der Prozess die letzten 200 Jahre davor war, dass es von dieser Bedeutung abgefallen ist und immer so verstanden wurde. Wahrscheinlich hat Crowley das auch ganz gezielt gemacht, dass er das bekannteste Zauberwort genommen hat, das am weitesten verbreitete Bühnenzauberwort, um das in abgeänderter Form natürlich, aber zu einer Kernidee seiner magischen Lehre zu machen. So ein bisschen als Anknüpfpunkt. Das versteht jeder. Das bedeutet Abracadabra eigentlich wirklich. Ihr schreibt das nur alle falsch. Ich habe die Erkenntnis gekommen, dass es Abrahadabra heißt statt Abracadabra. Jetzt haben wir grob geklärt, wo das Wort herkommt und uns die Geschichte angeschaut. Aber die Frage, wo es denn jetzt wirklich herkommt ursprünglich, also was gibt es denn für Hypothesen zum eigentlichen Wortursprung der Etymologie hinter dem Rezept von Simonicus? Und dazu gibt es seit Jahrhunderten viele Spekulationen. Bis heute gibt es keine endgültige, gesicherte Etymologie und eindeutige Lösung, so viel sei schon mal vorweg gesagt, was sicherlich dem geheimnisvollen Ruf des Wortes nicht geschadet hat.
Definitiv nicht.
Und ich wollte jetzt, dass wir die Theorien uns einmal in Kurzform anschauen. Ich würde dich bitten, immer eine Hypothese vorzulesen, dann können wir kurz drüber reden und dann die nächste machen. Weil all diese Theorien begegnen einem, wenn man online danach sucht. Und keine, ja, muss die richtige sein.
Dann fangen wir an mit der aramäischen Hypothese. Ich erschaffe, während ich spreche. Das ist eine der populärsten Deutungen, führt Abrakadabra auf einen aramäischen Satz zurück. Häufig zitiert wird Afrakedabra, was übersetzt etwa ich werde erschaffen, wie ich spreche, bedeutet. Alternativ wird auch Abhadakedabra genannt, aramäisch für verschwinde, wie dieses Wort. Beide Deutungen betonen das performative Moment. Das Aussprechen soll die Wirklichkeit formen. Das Wort erschafft oder zerstört etwas, indem es ausgesprochen wird. In dieser Linie liegt auch J.K. Rowlings Hinweis, sie habe den Todesfluch Avada Kedavra in Harry Potter bewusst an ein aramäisch angelehntes »Lass das Ding zerstört sein« angelehnt. Tatsächlich klingt Avada Kedavra wie eine dunkle Spiegelung von Abrakadabra. Die aramäische Hypothese passt gut zur Anwendung.
Irgendwie stimmt der Satz nicht. Ja, der Satz, da habe ich wie auf der Tastatur eingeschlafen anscheinend, nachts um 12. Was ich damit sagen wollte, ist, dass natürlich das gut zur Anwendung passt, weil damit die Vorstellung, dass sowohl im Inhalt als auch der Form, als auch in der Krankheit es darum geht, dass etwas zum Verschwinden gebracht wird. Also das Wort verschwindet zunehmend, die Krankheit soll zunehmend verschwinden und auf Aramäisch wäre dann einfach der Ausdruck. Also ich finde das tatsächlich, dass Abhadakedabra die zweite verschwinde wie dieses Wort.
Das ist schon passend, ne?
Sehr, sehr schön und sehr schön passend. Ja. Auch wenn man sagen muss, ja, es hört sich dann ist gar nicht so weit weg in der Verballhornung. Abhadakedabra zu Abrakadabra.
Ja. Ja.
Aber es gibt noch weitere Hypothesen.
Ja, die hebräische Hypothese. Der Segen hat gesprochen. Einige Autoren suchten die Wurzeln im Hebräischen. So schlug etwa der Historiker Don Skemmer vor, Abrakadabra könnte von Habrakadabra abstammen, was die Segnung hat gesprochen oder der Segen ist das Wort bedeuten würde. Diese Deutung zielt darauf ab, dass es sich um einen göttlichen Segensnamen handeln könnte. Also ein Wort, das Kraft hat, weil es den Segen Gottes in sich trägt. Im Mittelalter kursierte zudem die Auffassung, Abrakadabra sei eigentlich aus drei hebräischen Wörtern zusammengesetzt. Ab, Vater, Ben, Sohn, Ruach HaKodesh, Heiliger Geist. Diese Lesart deutet Abrakadabra als ein verklausuliertes christliches Glaubensbekenntnis, analog zum Missverständnis um Hokuspokus. Ist aber linguistisch wenig überzeugend. Nichtsdestoweniger zeigt sie, dass Menschen versuchten, in dem rätselhaften Wort bekannte, heilige Begriffe zu erkennen.
Ja, ist auch eine Hypothese, sage ich jetzt mal. Wenn man kein Experte für die Sprachen ist, wie wir es beide nicht sind, ist es natürlich auch schwer zu sagen, was jetzt wahrscheinlicher ist. Aber wie gesagt, die aramäische Hypothese wirkt für mich glaubwürdiger wie die Abben Ruach HaKodesh Verballhornung, weil das ist schon ganz schön weit weg vom Abracadabra.
Ja, es ist weit weg und der Segen ist das Wort, ich weiß nicht, dass so diese göttliche Kraft im Wort liegt. I don't know. Hätte der Kirche ja gefallen. Vielleicht.
Genau, das klingt so ein bisschen wie die Ausrede von jemandem, der von der Inquisition erwischt wurde mit seinem heiligen Amulett in der Pestzeit und der dann genau das hier erzählt. Ja, aber das sind ja nur die drei Namen Gottes, ne? Das ist ja eigentlich nur die Dreieinigkeit. Also, wisst ihr das etwa nicht? Die Methode, ne? Da wäre ich auch von überzeugt, wenn mich der Inquisitor fragt, sagen wir so. Es kommt aber an, wer fragt. Wenn der Inquisitor fragt, glaube ich an die Hypothese.
Ja, aber vielleicht findest du ja die phönizisch-semitische Hypothese, sende deinen Blitz, doch passender. Eine weniger verbreitete Theorie sieht die Herkunft in einer punisch-phönizischen Beschwörungsformel. So wurde Abracadabra mit dem pseudo-phönizischen Satz Abrek Atabra übersetzt, was schleudere deinen Blitz bis zum Tod heißen soll. Diese Hypothese geht von einer altorientalischen Gewitter- bzw. Fluchformel aus. Quasi ein Befehl an einen Wettergott, den Feind zu töten. Indizien dafür sind allerdings dünn. Sie beruht eher auf lautlichen Ähnlichkeiten. Dennoch ist bemerkenswert, dass in dem Wort Abracadabra die Silbe Brak für Blitz, hebräisch Barak, enthalten sein könnte. Manche altmodische Lexika führten Abracadabra sogar als Beispiel für versteckte Blitzmagie an.
Blitzmagie, das ist ja auch nicht so super glaubwürdig, aber habe ich jetzt hier mal so mit aufgenommen. Das wäre auf jeden Fall lustig, wenn die Römer das aus Phönizien importiert hätten und nach den punischen Kriegen und so weiter und dann es aber falsch verstanden hatten oder das sind ein Phönizier ihnen erklärt hat, das heilt dich, Römer. Und tatsächlich ist eine Fluchformel als Rache für die Zerstörung von Karthago.
Ja.
Jetzt zur gnostischen Hypothese, die ich vorhin kurz angeschnitten hatte mit dem Bezug zu Apraxos.
Ja, in verschiedenen Texten wird oft ein Zusammenhang mit dem Gnostikerwort Apraxas vermutet. Tatsächlich erschien in einem spätantiken Zauberpapyri eine ähnliche Formel. Abracadabra. Einige Forscher des 19. Jahrhunderts sahen Abracadabra als Abwandlung oder Ableitung von Apraxas, dem die Buchstaben C und D hinzugefügt wurden. Möglicherweise, um das Wort auf 11 Buchstaben zu bringen. Da Serenus Sammonicus Amulett 11 Zeichen hat. Zeilen hat. Eine andere gnostische Formel lautet Abla Natanalba, die sowohl vorwärts wie rückwärts gelesen werden kann. Es ist denkbar, dass Abracadabra Teil dieses Umfelds von Geheimnamen war, die in mysteriösen Kulten eine Rolle spielten. Schriftlich nachweisbar ist dies allerdings erst bei Serenus Sammonicus selbst. Insofern bleibt die Apraxas-These spekulativ.
Ja, also das geht auch wieder so ein bisschen in die Richtung, dass eben auch die Kirche im 14. Jahrhundert bei den Katharer-Kreuzzügen da diese Idee hatte, dass das irgendwie was mit den Gnostikern zu tun haben könnte und irgendwas mit den Katharern und man da irgendwie einen Hinweis auf Häresie festmachen könnte. Ja. Aber ist auch ein bisschen konstruiert, schätze ich.
Ja, dann bleibt noch die reine Lautschöpfung. Kauderwelsch. Schließlich darf man die Möglichkeit nicht ausschließen, dass Abracadabra schlicht ein erfundenes Kunstwort ist, das keinen wörtlichen Sinn hat. Schon im Altertum gab es viele magische Formeln, insbesondere in den griechisch-ägyptischen Zauberpapyri, die anscheinend nur aus aneinandergereihten Lauten bestanden. Sogenannte Voces Magicae. Beispiele sind Lamia, Damnameneus, Paiaen, etc. Oder längere Sequenzen wie, oh, was tust du mir an? Akram Mahamari. Abracadabra könnte eine solche Vox Magica sein. Ein Wort, das allein durch seinen Klang und die Tradition Wirkmacht besitzt, ohne etymologische Bedeutung. Der mittelalterliche Schreiber der Synodalstatuten sah in Abracadabra offensichtlich nichts als ein Stück Aberglauben, vergleichbar mit anderen dergleichen Wörtern. Auch moderne Lexika definieren Abracadabra lapidar als Wort, das von Zauberkünstlern bei ihren Kunststücken ausgesprochen wird, ohne ihm einen tieferen Gehalt zuzuschreiben. Die Lautmalerei mit ihren Wiederholungen, AAA in Pyramidenform, hat vielleicht einen hypnotischen Reiz, mehr aber nicht.
In der frühen Neuzeit verfasste auch der Gelehrte, der uns schon öfter begegnet ist, zum Beispiel in der Riesenfolge, Athanasius Kircher, Abhandlungen über rätselhafte Worte, darunter auch über Abracadabra, und führte zig mögliche Ursprünge auf, von der koptischen Idee in Ägypten über das Hebräische bis hin zum Persischen als verschiedene Sprachherleitung. Doch keiner der Ansätze ließ sich letztendlich beweisen. Heutzutage tendieren die Historiker, die ich dazu gefunden habe, dazu, Abracadabra als Lehnprägung der Spätantike anzusehen, möglicherweise aus dem aramäischen Sprachumfeld. Da, vor allem, wichtiger Punkt, Serenus Sermonicus im syrischen Kulturbereich, was damals auch eine römische Provinz war, solche Rezepte aufgeschnappt haben könnte. Die populäre Übersetzung »Ich erschaffe, während ich spreche« passt jedenfalls sehr gut zum Grundprinzip magischer Worte, egal ob das jetzt der Ursprung ist oder nicht, nämlich der von uns vorhin schon erwähnten Performativität der Sprache, also diese Idee, dass da etwas aufgeführt wird, dass da wird, selbst wenn es keine wörtliche oder wortwörtlichen Entsprechung im Aramäischen gab, vermittelt die Erklärung wenigstens ideell ein richtiges Verständnis von der Idee, wie solche Worte funktionieren, und sieht Abracadabra eben als so ein Schöpfungswort. Man spricht und erschafft dadurch eine neue Realität. Sei es die Genesung, in diesem Fall vom Fieber, oder was anderes. Ob es jetzt darum geht, dass es am Ende um das Verschwinden geht oder um was zu schaffen, ist ja im Endeffekt der gleiche Mechanismus. Es ist gar nicht so wichtig, welche Übersetzung jetzt die wahre ist. Wichtig ist, dass wir verstehen, wie das funktioniert in der Vorstellung der Menschen, die das angewandt haben.
Gibt es ja eigentlich bis heute, wenn manche Leute versuchen, Dinge zu manifestieren. Was weiß ich.
Mhm. Genau, es hat mich an The Secret erinnert. Diese Vorstellung, diese Idee, dass man durch seine Gedanken die eigene Welt erschaffen könnte, dadurch, dass man das Universum manipuliert auf eine Art und Weise. Und was mir dazu eingefallen ist, weißt du, was das Gegenteil von Paranoia ist?
Das Gegenteil von Paranoia? Also man verfolgt jemanden, anstatt man wird verfolgt.
Paranoia ist quasi auch die Vorstellung, dass die Welt quasi die ganze Zeit sich gegen dich verschworen hat. Ne?
Ja.
Und Pronoia gibt es auch. Und Pronoia ist die Vorstellung, dass die gesamte Welt da ist, um dir zu helfen und dich unterstützt und eigentlich unterbewusst nur dein Bestes will die ganze Zeit und so. Und da ist diese The Secret-Ideologie, mit der wir mal auch eine eigene Folge machen sollten, dieser Manifestierungsglaube im späten Postkapitalismus, dass das ja irgendwie auch da in so eine Idee, also bringe deine Gedankenwelt von deiner Paranoia zur Pronoia. Das ist so ein bisschen der Ansatz dahinter. Und das ist vielleicht auch der einzig echte Verdienst davon, ist die Vorstellung, dass Leute danach der Meinung sind, das Universum will ihnen helfen, weil sie haben das ja meditiert. Sie haben die Sachen ja in ihrem Kopf für sich erschaffen.
Mhm. Ja.
Ist aber auch eine Art magische Praxis und magischer Glauben, der da irgendwie dem zugrunde liegt. Und so magische Wörter wie Abracadabra entfalten ihre Wirkung auch nicht irgendwie im luftleeren Raum, sondern die wurden ja konkret angewendet. Wir reden jetzt in so einem abstrakten Rahmen darüber, aber sei es jetzt als gesprochene Beschwörung oder als geschriebenes Amulett. Und ich wollte im nächsten Teil so ein bisschen über diese Gebrauchskontexte sprechen und wie denn das abseits von Abracadabra, wie wir uns das vorzustellen haben und wie so magische Wortpraktiken eigentlich Religion, Medizin und alles Mögliche durchdrungen haben. Die klassische Form des Gebrauchs von einem Zauberwort ist wohl das Amulett, Also das Klassischste, was man machen kann. Das Abracadabra-Amulett kennt ihr jetzt zur Genüge. Aber die Idee, dass man Wort aufschreibt, um Schutz oder eine Heilkraft am Leib zu tragen, ist universell verbreitet. Im europäischen Mittelalter trugen die Menschen neben Abracadabra viele andere Schriftamulettchen auf Pergamentstreifen, notierte Psalmen, Litanei, Anfangsworte wie die Ave-Maria-Formel oder Kreuzzeichen in Schriftform. Eine besonders beliebte Formel war AGLA, ein sogenanntes Notarikon für den hebräischen Satz Ata Gibor Leolam Adonai. Du bist mächtig und ewig, o Herr. Dieses Wort AGLA, Agla, findet sich dann auf zahllosen mittelalterlichen Amuletten und Gebetszetteln, oft zusammen mit anderen mystischen Wörtern, denen eben Macht zugesprochen wurde, weil man glaubte, dass das Tragen der heiligen Buchstaben vor Dämonen und Gefahr schütze. Und vor allem durch den konkreten physischen Kontakt mit diesem Wort und diesem Amulett sollte die magische Wirkung des Wortes in die Aura des Trägers übertragen werden. Neben persönlichen Amuletten fanden magische Worte auch ihren Platz in schriftlichen Zauberbüchern, also den sogenannten Grimoires, über die wir öfter schon geredet haben. Die Handbücher der Magie, die ab dem Mittelalter kursierten, da spielen dann Namen und Formeln eine ganz zentrale Rolle. Und wir finden zum Beispiel oft eine lange Litanei von Engelsnamen, die rezitiert werden müssen, Siegel mit eingetragenen geheimen Wörtern und symbolische Schriftzeichen sowie magische Befehlsformeln. Abracadabra taucht in bekannteren Grimoires interessanterweise selten auf, wahrscheinlich weil es als zu trivial und halt Allgemeinwissen gesehen wurde. Du musst in dein geheimes Zauberbuch nichts reinschreiben, was jeder Bauer weiß, wenn er Fieber kriegt. Also, ne? Also wenn es so weit verbreitet ist, gehört es in eine andere Sphäre. Stattdessen finden wir in den Grimoires eher die 72 Namen Gottes oder irgendwelche lateinischen Sakralworte oder komplett fiktive dämonische Namen oder Verballhornungen von zoroastrischen Begriffen für Dämonen, die dann irgendwie verballhornt wurden. Ein typisches Beispiel, die Lesser Key of Solomon, die wir auch in unseren Folgen zu Crowley schon ab und zu besprochen hatten oder die da immer wieder aufgetaucht sind. Da geht es eben auch bei der Beschwörung von Dämonen dazu, ihm im Namen Gottes zu befehlen, zu erscheinen, mit den Worten: Komm hervor im Namen Adonai, Sabaoth, Jehova, Tetragrammaton und so weiter. Wobei Tetragrammaton natürlich sich wieder anhört wie so ein Transformer. Die Namen als sich gelten als Machtmittel, diese Geister zu zwingen. Und die Praxis beruht eben auf der Annahme, dass der Magier den wahren Namen wissen muss von Dingen und dadurch Autorität über sie erlangt. Da siehst du auch so diesen Zwischenschritt zwischen Religion, wie quasi in diesen Grimoires ganz oft eben extrem christliche Motive eine Rolle spielen, die man vielleicht, wenn man jetzt denkt, oh, das sind mittelalterliche Zauberbücher, die von der Kirche sonst zerstört worden wären. Das waren ja oft tief religiöse Leute, die diese Zauberbücher benutzt haben, die eben mehr wollten. Im Fall von John Dee und Edward Kelly vor allem Frauen tauschen und Schätze finden. Aber sie wollten auch mit Engeln reden. Und sie haben es getan. In Exorzismen, also sowohl im christlichen, jüdischen als auch islamischen, werden ebenfalls machtvolle Wörter eingesetzt. Ihr kennt es aus dem Exorzisten. Beim großen Exorzismus, dem christlichen, spricht der Exorzist zum Beispiel: Adjure te spiritus immunde per Deum omnipotentem per nomen Domini nostri Jesu Christi. Also, ich beschwöre dich, unreiner Geist, bei dem allmächtigen Gott, bei dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das Beschwörungswort in diesem Fall ist eben auch der Name Jesu Christi als magisches Wort, um Dämonen auszutreiben. Wie so eine Art magisches Passwort, um Zugang und Macht zu erlangen zu diesen Geistern. Und dann gibt es immer wieder so Wortreihen, die auftauchen: Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas, Jordan, Jordanus, Zordanum und so weiter, wo es einfach um Wortmalerei wahrscheinlich geht, um Klangmagie. Das klingt magisch, also ist es magisch. Der Unsinn ist quasi Teil der Magie. Und jetzt kommen wir so ein bisschen zur grundlegenden Frage: Warum glaubt der Mensch, dass Worte an sich ja nur immaterielle Lautfolgen oder Schriftzeichen, wenn er die Worte aufschreibt, materielle Wirkung haben können. Und wo liegen die Übergänge genau dazwischen Magie und Religion, wenn es um die Kraft des Wortes geht? Ich meine, wir machen ja auch einen Podcast und alles nur mit Worten. Alles nur Sprache, die aufgenommen wird und euch in die Ohren geschickt wird.
Und eure Leben tiefgreifend verändert.
Wir hoffen doch nur positiv. Also ganz zentraler Gedanke, der in ganz vielen Kulturen ja auftaucht, ist eben der performativen Sprache, dass Worte eben etwas tun und nicht nur Bedeutungsträger sind, sondern ja irgendwie wirkmächtig in der Wirklichkeit. In der modernen Terminologie spricht man dann immer von sogenannten Speech Acts, in der alten Vorstellung vielleicht Wort als Tat genannt. Und schon im sumerischen Schöpfungsmythos spielen ausgesprochene Namen eine Rolle beim Entstehen der Welt. Dazu müssten wir jetzt live einladen. Ich werde nicht weiter über Sumer reden ohne ihn, sonst bekomme ich Ärger. Aber auch in der biblischen Genesis sehen wir das ja, Genesis 1,3, und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Also Gott schafft ja auch durch Sprache. Gott baut das ja nicht, sondern Gott sagt das und dann ist es da. Auch im Johannesevangelium, ganz am Anfang, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Der Logos, diese Vorstellung, dass dieses Urwort die Macht Gottes ist. Und damit auch Sprache etwas ist, was wir von Gott bekommen haben. Was unterscheidet uns vom Tier? Wir haben Sprache und wir haben Sprache von Gott bekommen. Also mit dieser Sprache wurde die Welt erschaffen.
Ich meine, Tiere haben auch Sprache, würde ich mal einwerfen. Aber
ja, aber über niedere Tiermagie reden wir jetzt hier noch nicht. Ich meine, Adam durfte die Tiere auch benennen, weil er hatte Sprache. Also, das wäre der Elefant rumgelaufen, hätte Adam benannt, aber so rum war es. Aber damit sehen wir, dass eben religiöse Texte und diese Vorstellung des Wortes an sich eben schon eine göttliche Instanz sind. Magische Traditionen säkularisieren oder imitieren das auf eine gewisse Weise. Der Magier erhebt sein Wort, um die Wirklichkeit zu beeinflussen, quasi als Kopie der göttlichen Urszene. Und nicht zufällig werden deswegen auch viele magische Namen als Namen Gottes verstanden, weil was magisch ist, ja auch mit Gott in Zusammenhang stehen muss. Und indem man verborgenen Namen ausspricht, wird man selber zum Schöpfer, kriegt diese Macht. Und ja, nimmt Gottes wirklichkeitszeugende Macht irgendwie in Anspruch.
Also ich werfe das einfach mal rein, aber im Prinzip funktioniert ja auch Therapie so. Man spricht Dinge aus und dann macht es im Idealfall Klick da oben und man ändert dann Dinge. Also das heißt Therapie oder so Journaling, denke ich auch irgendwie dran. So, und es geht einem die mentale Gesundheit heutzutage so. Aber ich weiß nur nicht, ob das ist vielleicht wissenschaftlicher angehaucht, aber so das Prinzip ist ja das Gleiche, ne?
Ja, auf einer runtergebrochenen Ebene, du kannst ja mit Leuten ein Gespräch führen, mit jeder Person oder eine Interaktion haben und ihr was sagen und ihr Weltbild komplett ändern.
Ja.
Das passiert sehr selten. Wir wissen, meistens sprechen wir mit Menschen und sie sind dann eher in einer Abwehrhaltung und glauben das Gleiche weiter wie vorher. Es gibt ja durchaus Menschen, die eine neue Perspektive kriegen und dann diesen Aha-Moment haben. Oh, so habe ich das ja noch nie gesehen. Das scheint aber die bessere Erklärung zu sein, wie ich die bis jetzt hatte. Manchmal liest man einen Artikel oder man hat diesen Aha-Moment.
Ja.
Und das ist ja eigentlich nichts anderes als eine Erleuchtung durch die Magie der Sprache.
Ja.
Sprache ist ja auch insofern magisch, dass wir Wissen weitergeben können über Generationen hinweg. Du kannst etwas aufschreiben und es kann in 50, in 100 Jahren jemand lesen und an deinen Gedanken teilhaben. Im Endeffekt in deine Gedankenwelt eintauchen. Deswegen ist Lesen ja auch so wichtig, um seinen eigenen Horizont zu erweitern, weil man sich damit eben immer in den Kopf von jemand anderem reinbegibt für eine Weile. Und ich glaube, dass da an sich ja schon dieser Gedanke, naja, was unterscheidet uns vom Tier? Naja, diese Möglichkeit, dass wir Wissen viel effektiver durch Sprache vermitteln können. Wir müssen nicht alles vormachen, wir müssen nicht alles zeigen. Wir können Dinge abstrakt beschreiben und uns damit auf etwas vorbereiten. Wir können im Sommer darüber reden, wie kalt der Winter wird, weißt du? Tust du damit jetzt ganz schwer, weil ich sage, ich stelle uns da zu hoch über die Menschen, über die Tiere.
Ich glaube, wir wissen zu wenig, was das angeht. Und auch Tiere vermitteln oder geben Wissen weiter.
Aber dann ist es, wie gesagt, diese niedere Tiermagie, von der ich vorher geredet habe, und die ist des Teufels, Jonas, das weißt du doch. Fair enough, dass du sagst, das ist relativ, aber es ist auf jeden Fall etwas, was dazu geführt hat, dass unsere Spezies den Planet hart dominiert. Und ich sag mal, die Bäume und die Wale sind ganz schön am Verlieren. kann ja schon sein, dass die komplex mit sich über Jahreszeiten unterhalten. Aber muss sagen, läuft nicht so. Ne? Team Mensch for the win. Wir zerstören alles.
Und die Orcas zerstören die Segelboote.
Ist auch komplexes Plan, ja. Aber diese Vorstellung, dass eben Namen von Dingen nicht arbiträr irgendwie sind, sondern tatsächlich eine wahre Verknüpfung zum Wesen von Dingen haben. Also das war eben auch ein sehr verbreiteter Glaube, der damit ein bisschen einhergeht. Wenn der Name so viel Macht über etwas hat, um den wahren Namen zu kennen, dann sagen Namen ja auch nicht, sind nicht wahllos gewählt, sondern sagen etwas über das Benannte aus. Und auch diese Suche nach der Ursprache im Mittelalter, die Idee, diese adamische Ursprache zu finden, von der auch viele Kabbalisten sehr besessen waren. Und diese Vorstellung auch der Kabbalisten, die mir jetzt bei der Recherche begegnet, ist, dass die hebräische Sprache eben diejenige sei, mit der Gott die Welt erschuf und daher auch die hebräischen Buchstaben selbst Schöpfungsenergie in sich hätten, im Gegensatz zu anderen Sprachen. Ist eine Idee, die sich dann verbreitet und die teilweise auch von christlichen Kabbalistikern übernommen wird und dann ihren Einzug eben in über Agrippa und andere in den esoterisch-okkulten Kanon der westlichen Magie findet. Also da haben wir wieder so eine dieser spannenden Verbindungen auch zwischen Kabbala und westlicher Magietradition, auf die wir noch mehr eingehen müssen. Lange davor haben schon Leute wie Platon sich Gedanken gemacht und es gibt den Kratylos-Dialog von ihm, wo er ja, sich darüber auslässt, ob Wörter von Natur aus mit ihren Bedeutungen verbunden sind, was die Position von Kratylos ist, oder willkürlich, was Hermogenes Position ist. Das ist so ganz typisch in einem Streitgespräch aufgezeichnet. Und das magische Wort steht auf der Seite von Kratylos. Das ist eng verbunden mit dem, was es bezeichnet, und daher kann es auch wirken. Die Wirkmächtigkeit ist mit der sinnvollen Benennung irgendwie auch verbunden. Das fanden dann in der Aufklärung die Leute oder die vor allem gelehrten Aufklärer eben zunehmend unwahrscheinlich. Was hat dieses Wort mit dem Fieberheilen zu tun? Wie soll denn das wirken? Und fanden das ja eigentlich eine in der materialistischen Welt eine lächerliche Vorstellung, sage ich jetzt mal. In einem uns vertrauteren, weniger magischen Rahmen ist das Gebet ja auch eine Form von Speech Act, bei dem ich versuche, durch meine Sprache was in der Welt zu verändern. Über den Mittelsmann des Gottes natürlich, der angerufen wird. Aber im Endeffekt ist der Magier versucht es vielleicht über einen Dämon zu regeln, während indem er den Dämon mit dem Namen Gottes bindet, während der gläubige Christ vielleicht Gott direkt anruft und sagt, der Allmächtige muss das regeln. Statt dem Dämon, den ich mir mit dem Namen des Allmächtigen untertan machen kann.
Ja, und wie wir in den USA sehen, funktioniert das ganz gut. Nach jedem School-Shooting wird gebetet und ja, es hört irgendwie nicht auf.
Ja, das scheint nicht die konkrete, vielleicht wäre ein Waffenverbot sinnvoller, aber wir lassen das Sozialexperiment USA noch ein bisschen weiterlaufen und gucken, was passiert. Abgesehen von Abracadabra haben wir ja auch noch andere sehr bekannte Zauberworte. Einmal das Hokuspokus, was wir schon vorhin erklärt haben, was aus diesem lateinischen Messspruch "Dies ist mein Leib, hoc est enim corpus meum" wurde. Und was ich noch herausgefunden habe und ganz spannend fand, ist Simsalabim.
Hex, Hex.
Ja, genau. Simsalabim. Würde ich sagen, Nibor, Abracadabra und Hokuspokus, das dritte große Zauberwort im Deutschen. Und das ist erstaunlicherweise relativ jung im Vergleich zu den anderen beiden.
Ah, ja. Also es hat seinen Ursprung offenbar in Skandinavien. In einem dänischen Kinderreim kommt die Sequenz Sim, Sim, Salabim vor. Und der amerikanische Illusionist Harry August Jensen, der dänischer Abstammung war, übernahm Simsalabim um 1910 als seinen Markenspruch. In seiner Show erklärte er augenzwinkernd, es bedeute tausend Dank auf Dänisch. Bereits im 19. Jahrhundert findet sich jedoch Simsalabim in skandinavischen Zauberkunststücken, möglicherweise als Variante eines arabischen Spruchs. Manche vermuten eine Herleitung von Bismillah, ähnlich wie Hokus Pokus eine von Hoc est Corpus ist, doch das ist spekulativ. In Deutschland wurde Simsalabim vor allem durch die Zauberkünstler Kalanak in den 1950ern und später durch Kinderzaubersendungen bekannt. Heute steht es gleichrangig neben Abracadabra als Klischeeformel. Interessant ist, dass Simsalabim keinen tieferen Hintergrund hat. Es ist reines Bühnenlatein. Ein Wohlklang ohne Bedeutung, der Magie suggerieren soll. Damit spiegelt es exakt die Entwicklung wider. Das Klanghafte wurde wichtiger als das Inhaltliche. Schon ein Zeitgenosse bemerkte 1790, Hokus Pokus oder Simsalabim, die Hauptsache ist der Rhythmus und Ton, der das Wunder begleitet. Diese Einsicht, dass die Magie vor allem durch Rhythmus und Klang erzeugt wird, erklärt, warum solche Wörter auch ohne Sinn funktionieren.
Und ich fand es ganz spannend als Gegensatz zum Abracadabra. Auf diesem Spektrum Abracadabra, was wahrscheinlich wirklich eine echte antike Zauberformel ist, die sehr lange überlebt hat. Simsalabim, etwas, was wahrscheinlich im Rahmen der Zauberkünstler in Skandinavien dann aufkam. Aber späteren Ursprungs ist nun keine wirklich lange nachweisbare Geschichte. Und mittendrin so dieses verballhornte 16., 17. Jahrhundert Latein der Kirche mit Hokus Pokus. Also das sind so die drei Optionen so ein bisschen. Einmal wirklich alt, einmal ganz neu und einmal so mittelalt und einfach nur in der Kirche alles falsch verstanden. Neben den bekannten Worten gab es aber auch ganz viele lokale und persönliche Varianten, bevor die denn also übernommen haben. Französische Zauberer riefen Presto.
Presto. Statt
Presto, so irgendwie sehr italienisch klingt. Deutsche fahrende Gaukler, manchmal Krimskrams oder ähnliches, um ihre Tricks zu begleiten. Krimskrams ist lustig.
Ich meine, benutzt man ja immer noch so für Zeug halt, Krimskrams.
Aber die Klassiker waren eben damals auch schon Abracadabra, Hokus Pokus und Simsalabim und die haben sich auch gehalten und sind in den Medien sehr fest verankert. Im 20. und 21. Jahrhundert ist Abracadabra allgegenwärtig, allerdings fast nur noch als Symbolwort für Magie, nicht mehr als ernsthaftes Zauberwort. Kinder wachsen mit dem Begriff auf, sei es durch Zaubershows im Zirkus, Märchen, Zeichentrickfilme, überall taucht das Wort Abracadabra auf. Und auch in der Musik hat das natürlich Spuren hinterlassen. Es gibt den berühmten Song von der Steve Miller Band, Abracadabra.
Das war leider vor unserer Zeit, also ja, ich glaube, ich kenne den nicht.
Doch, den kennst du bestimmt, wenn du ihn anhörst.
Ich kenne so...
Abracadabra, I wanna reach out and grab it. Da, 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 da. Den kennst du auf jeden Fall, das ist super berühmt. Also hört euch mal jetzt Steve Miller Band Abracadabra an. Ich kann es jetzt hier nicht reinschneiden, wahrscheinlich wegen Copyright-Problem. Sonst wird es auf YouTube wieder gesperrt. Aber
vielleicht um
da,
eher...
Da, 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 da. I wanna reach out and grab ya.
Es gibt doch irgendeinen Dua Lipa-Song, der nicht allzu weit in der Vergangenheit liegt. Ich glaube, der heißt auch Abracadabra. Um vielleicht etwas näher...
Du weißt, die Hochzeit aller unserer Hörer war in den 80ern. Das heißt, meine
wahrscheinlich.
Du musst jetzt erstmal unseren Hörern erklären, wer Dua Lipa ist, weil niemand unter 25 uns hört.
Ja, niemand Popsängerin halt, ne?
Ja, aber auf jeden Fall, genau. Also rundherum in Filmen müssen wir auch nicht weiter ausdämmen. Selbst bei Pokémon, wie du schon gesagt hast, Abra und Kadabra, die Zauber-Pokémons. Es ist allgegenwärtig, aber ich fand dieses Wort eine ganz spannenden Aufhänger als Gedanke über das Verhältnis der Menschen zu Sprache und Magie, wie wir heute Sprache ja schon als ein alltägliches Instrument sehen. Wir können fast alle lesen und schreiben. Wir haben keine tieferen Schöpfungsgedanken hinter unseren Sprachakten meistens. Aber wenn wir uns in die Gedankenwelten immer mal wieder jetzt auch von so frühneuzeitlichen oder mittelalterlichen oder spätantiken magischen Praktiken begeben, dann ist es wichtig, dass wir uns diesen Unterschied ins Gedächtnis rufen und uns vielleicht auch ein bisschen frei machen von der Vorstellung, dass Sprache einfach nur ein alltägliches Mittel ist, um unseren Alltag zu regeln, sondern diese Vorstellung, dass gewisse Sprache, gewisse Worte eben Macht haben und die Realität verändern können, weil sie ja an die Schöpfungsmacht Gottes gebunden sind, weil man damit Dämonen bannen kann, weil man damit Böses abwehren kann und vielleicht auch die Pestepidemie im Dorf in den Griff bekommen, dann
oder ja, einen Aufstand anzetteln, einen Putsch, was auch immer, also dass das Worte Kraft haben und Dinge genau bewirken können, das steht ja außer Frage.
Ich musste auch an das Aufkommen neuer Bewegungen generell denken. Also, keine Ahnung, der Anfang des Sozialismus und des Marxismus, das war ja auch eine Bewegung, die eben sehr viel davon gelebt hat, dass sich Leute gegenseitig in ihren Texten kritisiert und das Ganze mit Texten ja ausdiskutiert und verbreitet wurde. Und was das für einen Einfluss auf die Weltgeschichte hatte. Ja. Das auf eine Art und Weise ist der Materialismus ja auch eine Form von Überzeugung, die sich eben verbreitet hat, genau durchs Wort. Also der Materialismus hat seinen globalen Siegeszug ja jetzt auch durchs Wort angetreten eigentlich. Ne? Wie verbreiten sich Ideen? Wie ändert sich unsere Welt zum Guten wie zum Schlechten? Das sind Worte, das sind Ideen, die wir uns erzählen, das sind Gedanken, die wir von anderen übernehmen, Dinge, die wir vielleicht hören, die in uns nachwirken, die teilweise vielleicht zu lebensverändernden Entscheidungen werden. Und was ist das, wenn es nicht Magie ist?
Ja, und vielleicht ist es gerade heutzutage wichtig, wo einem, weiß ich nicht, dadurch TikTok, Instagram, wo versucht wird, auch irgendwie ständig versucht wird und in so schnellen Abfolgen auf uns einzuwirken, dass wir da kritisch bleiben und die Bedeutung von Wörtern hinterfragen und nicht alles schlucken und uns beeinflussen lassen. Also ja, also das.
Wir sollten uns bewusster machen, dass Sprache schöpferische Kraft hat, egal ob wir daran glauben, dass Wortdreiecke Malaria heilen können oder nicht. Ne? Weil abgesehen von diesem Fall hätte Abracadabra ja, also es hat ja wahrscheinlich nicht überdauert, weil es so effektiv zur Fieberheilung funktioniert hat. Ne? Also wahrscheinlich war es nicht die Wirkmächtigkeit des Zauberspruches an sich, der dazu geführt hat, dass wir heute noch dieses Wort kennen, was vor 1800 Jahren ein römischer Arzt aufgeschrieben hat, sondern es ist diese Idee, die dahinter steckt, dass Worte Macht haben und dass das ein Zauberwort ist und dass das im Endeffekt das Zauberwort ist, was für Zauberei schlechthin steht. Ja. Und eigentlich so ein bisschen ein Überbleibsel ist in unserer sprachlichen Kultur von einer Vorstellungswelt, die wir größtenteils verloren haben, aber vielleicht nicht verlieren sollten.
Kurzer.
So viel zum Wort Abracadabra und so viel zu dem bisschen Magie, was in dem Wort noch erhalten ist. Wir freuen uns aufs neue Jahr. Wir sind optimistisch, dass 2026 bestimmt besser wird wie 2025. Vielleicht hattet ihr ein ganz großartiges Jahr, aber die meisten Leute, mit denen ich geredet habe, hatten keine so schwere Zeit, das letzte Jahr jetzt loszulassen.
Ja, das stimmt. Ich fand mein persönliches Jahr auch in Ordnung, 2025, aber ja.
Ich musste dran denken, dass gestern, als die ganzen Feuerwerke in Berlin hochgegangen sind, dass das ja auch ein bisschen was Magisches, so ein magischer Ritus ist, dieses Böllern.
Ja, man vertreibt die alten Geister, ne?
Genau. Ja. Und dass es auch ein bisschen fahrlässig ist, dass wir das Vertreiben der alten Geister hauptsächlich 14- bis 16-Jährigen überlassen.
Ja.
ja. das war mein Gedanke dazu, als ich durch
Vielleicht.
das sehr verrauchte Berlin gestern Nacht um zwei gelaufen bin.
Ja, vielleicht sollten wir wieder mit auf Kochtöpfen trommelnd durch die Straßen ziehen, irgendwie ab Mitternacht. Hat den gleichen Effekt. Aber I don't
Ja,
know.
das Tor, das auf Kochtöpfe klopfen, ist ein bisschen Corona-coded. Das hat ein bisschen, da denken alle direkt wieder an Corona und wie, ich weiß nicht, irgendwelche Promis allein in ihren Penthouse-Wohnungen für 5 Millionen standen, auf die Töpfe geklopft haben, während irgendwelche Leute tatsächlich zu ihren Schichten mussten.
Ja.
Ich glaube, es gab da so ein Dieter Bohlen-Video oder wer war das irgendwie? Also,
Die Verbindung habe ich jetzt gar nicht in meinem Kopf, aber ja. Naja, wie dem auch sei.
ja, wir bedanken uns noch bei unseren Patreons, oder?
Genau, wichtiger Punkt. Vielen Dank an alle, die uns unterstützen. Lasst uns gern einen Kommentar da, ein Like, abonniert den Kanal, hinterlasst eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast, da freuen wir uns sehr drüber. Und wenn ihr uns darüber hinaus unterstützen wollt, könnt ihr das auf YouTube mit der Kanalmitgliedschaft tun oder auf patreon.com/allezeitderwelt. Link wie immer in der Beschreibung. Und da haben wir auch eine Liste von unseren Produzentinnen und Produzenten, die gern vorgelesen werden wollen und die uns unterstützen. Vielen, vielen lieben Dank an den cooleren Herr Fischer vom Ardenn-Gymnasium, Fanny Dietrich, Freya Stuart, Onkel Didi, Katharina, Fernando, Brigitte, Petrosilius Zwackelmann, Miao Zedong, Spinoza 369, Sylvie, die Schmaus, Tamaro, Herr Mikrobi, Sinet Rick Lou, Muttis Moppel, Truck Funnel Dump und der Madin, der neu dazugekommen ist. Ich glaube, weiß nicht, ob ich den schon vorgelesen habe. Wir waren mit den Aufnahmen ein bisschen leer. Vielen lieben Dank an alle, die neu dazugekommen sind. Vielen lieben Dank an alle, die uns schon länger unterstützen. Das bedeutet uns wirklich sehr viel. Und wir hören uns in 2 Wochen. Ah, kurzer Hinweis. Wir haben für alle Patreons, Unterstützer und Leute, die eine YouTube-Kanalmitgliedschaft haben, ein extra kleines Schmankerl hochgeladen zum Jahresende. Gestern am 31. ein Reaction-Video mit mir und Live, wo wir das Format Reaction-Video mal ausgetestet haben und auf ein Ancient Aliens-Video reagieren. Das Ganze wurde ganz schlimm von YouTube Copyright Strike, deswegen habe ich jetzt auch erstmal nur so hochgeladen. Ich plane das mal langfristig einfach dann auch allen zugänglich zu machen. Aber die ersten paar Monate bin ich auch ganz froh, dass mein sehr verschlafenes Gesicht sonntagabends und meine sehr ungeschnittenen Haare in diesem Video noch ein bisschen hinter der Paywall versteckt sind. Einer der großen Gründe, warum ich es nicht gleich irgendwie der ganzen Welt zur Verfügung stellen wollte, ist, dass ich da ein bisschen fertig aussehe, meiner Meinung nach. Und es war auch so geplant, dass wir da irgendwie meiner Meinung nach 14 Minuten aufnehmen. Es waren so 10, 15 Minuten Video. Und live hat es geschafft, über diese 15 Minuten Video 1 Stunde 30 zu reden. Und jede einzelne Visual einzuordnen. Also ich fand es extrem beeindruckend. Ich hoffe, euch geht es genauso, wenn ihr es anschaut. Einfach so jedes neue Bild, was alle paar Sekunden eingeblendet wurde, kurze Pause, Einordnung von live. Wo kommt es wirklich her? Was steht da wirklich in der Keilschrift? Ja, so habt ihr noch nie Ancient Aliens geguckt. Ich hatte jedenfalls davor das noch nie so geguckt, das verspreche ich euch. genau, also wenn ihr uns da unterstützt, könnt ihr es sofort schon sehen. Ansonsten wird es perspektivisch auch mal noch so online kommen. Vielen lieben Dank. Wir hören uns in 2 Wochen. Ich versuche mich weiter an der Vorbereitung der Kabbala-Reihe. Und ja, bis denn.
Bis dann, einen guten Start ins neue Jahr. Hex, Hex.
Hex, Hex, habt einen guten Start. Hokus Pokus um Hals hängen, falls es schlecht läuft, ne? Wird schon. Macht's gut. Tschüss.